Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich bin der Manu, ich bin komplett durch. Tag 4 der Gamescom neigt sich dem Ende zu und ich habe einen Überraschungsgast hier auf meinem Sofa. Michi und Stefan sind schon abgereist, aber der andere Micha ist da.
Ein wunderschönen guten Morgen und ich kann bestätigen, dass der gute Manu echt total fertig aussieht.
Danke.
Du siehst so kaputt aus. Aber das ist ja auch kein Wunder, weil du diese ganze Woche gestemmt hast. Du hast im Prinzip quasi die ganze Gamescom-Woche selber gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich mich dieses Jahr ein bisschen zurückziehe und stattdessen dann halt sozusagen die Urlaubsplanung für uns übernehme und dann das Ding mache. Übrigens habe ich noch nicht eine einzige Folge bisher aufgenommen. Das ist richtig stressig für mich. Aber die überraschende, ich habe trotzdem irgendwie, ich arbeite ja auch in der Industrie und bin trotzdem irgendwie, hab ich was mit der Gamescom zu tun.
Du wohnst ja auch nicht weit weg, muss man dazu sagen.
Ich wohne auch nicht weit weg, genau. Ich habe so ungefähr, also je nach Zugverbindung bin ich so nach 1,5 Stunden bin ich dann auch hier. Mhm. Insofern, und ich habe halt Sachen auch drumherum gemacht und halt jetzt nicht für Inside Modern speziellen. Aber wie der Zufall ist, Zufall ist gut, ne? Wie die Absicht ist, so heute treffen wir uns diesen Abend hier in Köln und wir uns auch mal persönlich sehen und wir dachten, hey, lass uns doch einfach mal spontan eine Folge aufnehmen. Ja. Und hier bin ich, liebe Freunde.
Und das passt auch ganz gut, weil gleich nochmal zur Erinnerung, du bist dann auch morgen früh natürlich direkt am Start, ja, am Kennedy-Ufer, ja, am Rhein,
ja,
zum historisch,
ja,
es wird traditionellen Gamescom-Community-Treffen.
Es wird biblisch, es wird legendär, es wird groß.
Wir teilen das Croissant und verteilen es
unter. Wie heißt die? Was? Donau?
Rhein ist
Rhein,
es hier.
Rheinufer, hey, genau. Ja, wir teilen den Rhein.
What? Da muss ich aus Freiburg herkommen, um dir zu sagen, dass hier der Rhein ist.
Spektakulär. Das sag ich doch. Mhm. Das fängt schon gut an.
Ich habe dich fast vermisst, Micha. Ja, also in dem Moment, wo wir gesagt haben, ich gehe zur Gamescom, du nicht, kam natürlich auch prompt ein Auftrag und die Leute haben mich tatsächlich für ein Spiel auf die Gamescom geschickt. Mhm. Das haben wir uns beide angeschaut und deswegen passt es jetzt ideal, dass wir damit auch einsteigen und für viele wahrscheinlich auch mit der Hauptgrund gewesen, nach Köln zu fahren, denn man konnte Final Fantasy VII hier anspielen.
Ja, tatsächlich zwei Spiele, aber das ist natürlich eins von beiden und holy fucking shit, Final Fantasy VII. Passiert das gerade wirklich? Kannst du mich mal zwicken? Mhm. Au! Nicht so zwicken. Jedenfalls,
das ist nicht da, Entschuldigung.
Man muss es wirklich sagen, für viele Leute geht damit ein Traum in Erfüllung. Klar, mittlerweile hat man so gecheckt, es passiert tatsächlich, aber als vor vielen Jahren Final Fantasy angekündigt worden war, war das so, das ist ein Spiel, das eigentlich alle immer haben wollten, die Neuauflage, und man hat nie wirklich dran geglaubt. Und es gab immer die Gerüchte, es gab schon zu PlayStation 2 Zeiten übrigens die Gerüchte, dass es ein Remake gibt. Die haben es auch mal irgendwann auf der Bühne angekündigt und es kam einfach nie, weil alle Schiss, also auch das Entwicklerteam, Schiss vor diesem riesen Aufwand hatte, dass es bedeuten würde, diese drei CDs, und das war damals halt viel, halt irgendwie neu, mit neuen Assets und alles neu zu machen. So, es passiert.
Und vor allem nicht nur das, sondern eben auch die Erwartungshaltung, die mit diesem Spiel zusammenhängt. Und mit jedem Jahr, was verstreicht, wird dieses Spiel in der Erinnerung der Community ja immer größer und immer prägnanter. Diese Erwartung zu erfüllen, ich habe auch wirklich nicht mehr dran geglaubt, dass es jemals kommt. Für mich war das so ein Vaporware wie damals Last Guardian oder eben Half-Life 3.
Ja.
Aber das nächste Vaporware-Spiel ist da. Und
es ist unglaublich.
Und es ist tatsächlich real.
Wir haben es gespielt, es ist real. Und wir haben natürlich jetzt nur einen kleinen, winzigen Teil gesehen. Wir haben den Bosskampf gesehen gegen so einen Skorpionwächter. Das ist, wenn Cloud in den ersten Reaktor geht, zusammen mit der Öko-Terroristengruppe, und die versuchen, diese Bombe zu legen, um diesen Reaktor zu sprengen, kommt dann irgendwann dieses Robotervieh. Und das gab es natürlich auch im Original, daran orientiert es sich ja, und versucht, uns aufzuhalten. Aber bewirkt im Endeffekt, dass das flippt irgendwann halt komplett aus und zerstört den Reaktor selber. Und diese Szene haben wir gespielt. Also wir sind effektiv bei so 10 Minuten Gameplay vielleicht oder sowas.
Ja, Viertelstunde wenn vielleicht, man sich ein bisschen Zeit lässt. Das Interessanteste für mich war vor allem eben jetzt nicht nur das selber zu spielen, sondern vor allem jetzt auch mal zu verstehen, wie sie das Kampfsystem überarbeitet haben. Weil auf der E3 hatten wir das ja bei der Präsentation schon so ein bisschen erklärt bekommen, dass es, dass es eben eine Mischung wird aus einem Echtzeit-Kampfsystem, wie man es vielleicht von den neuen, moderneren Final Fantasies eben auch kennt. Mhm. Das heißt, du hast einfach Action-Schlagtasten und du kannst das Spiel spielen wie ein Brawler, wie ein Bayonetta oder irgendwas in der Art, nicht ganz so abgedreht, aber du kannst eben mit Cloud zuschlagen, kannst lange auf der Taste draufbleiben, um eben Schläge auszuführen. Und du hast auch so Action-Menüs, um halt einfach Spezialattacken zu machen. Ja. Aber für mich als Rundenstrategie-Fan war dann die Erkenntnis hier, dass ich das auch sehr klassisch spielen kann, mit einer Art Kundenstrategie.
Genau, du kannst nämlich so ähnlich wie in Final Fantasy 15 jederzeit auf die Pause-Taste drücken.
Also wirklich unlimitiert, ohne Energie und so?
Genau, also da gibt es keine, ne, du hast unendlich Zeit. Du drückst X, ist das auch, ist ja PlayStation-exklusiv, deswegen kann man das jetzt noch so sagen. Du drückst die X-Taste und es geht sofort in die Pause. Das ist dann so eine Style, also es
super Slow-Mo.
Super, super Slow-Mo. Also man sieht so Funken ganz leicht bewegen, aber man hat im Prinzip, ich glaube, irgendwann bleibt es auch tatsächlich stehen. Das ist bloß der Effekt am Anfang. Jedenfalls
sieht halt gut aus auch, wenn ja. die Feinde, wenn du einen geraden Feind geschlagen hast und du gehst in den Slow-Mo und dann so.
Genau, ja. Und es sind auch richtig gute Animationen und dann siehst du so, oh, wie das Schwert sich so reinsägt in den Gegner. Und das ist, sehr, und du kannst halt alles machen. Und das Ding ist, es gibt wieder die Menüs, die man von Final Fantasy kennt. Es gibt Kommandomenüs. Darin kannst du Magie, Gegenstände und Attacken natürlich auswählen. Und du hast in diesen dieser Pause auch Zugriff auf alles. Da gibt es jetzt kein nichts, was nur in der Pause aktivierbar ist. Und andersrum kannst du alles andere machen.
Und kannst wild mischen, du musst es nicht vorher einstellen oder so.
Und das hilft. Also ich hab das oft benutzt, weil mir dann manchmal das einfach zu schnell war. Weil ich dann vielleicht irgendwie so dachte, was ist hier eigentlich los? Moment. Und dann kannst du wirklich anhalten und sagen, okay, was macht der jetzt gerade? Das Ding springt gerade irgendwie weg. Dann wäre es vielleicht klug, jetzt zu Barrett zu wechseln. Das ist der andere Charakter, der hat ein Maschinengewehr. Geht eher auf Distanz, ne, weil er halt schießt und kein Schwert hat. Und es macht jetzt viel mehr Sinn, mit Barrett auf so eine Sonderattacke einen super aufgeladenen Schuss oder sowas zu benutzen. Und dann ziehe ich dann halt vielleicht mit Cloud hinten rum, weil es gibt so Situationen, dass der dann zum Beispiel ein Energieschild anmacht und man muss dann den Rücken angreifen, wie man es eigentlich von so Action-Spielbossen kennt. Ja. Bloß, dass es hier strategischer machen kannst.
Und diese Mischung fand ich vor allem ganz geil. Also ich habe dann ganz oft diese Schnelltasten benutzt, weil du halt irgendwann hast ja so deine Favorites. Und das nervt ja bei alten Final Fantasies schon auch, dass du immer klick, 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 bis du wieder beim Blizzard-Spruch bist. Ja? Genau. Und dann sagst du nächste Runde wieder klick, 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 wieder Blizzard. Und du kannst dir dann deine Lieblingssprüche oder die Standardattacken, die Shortcuts auf diese Face-Buttons legen. Und dann war es aber bei mir so, dass ich dann eben diesen Blizzard-Spruch gemacht habe und dann gesehen, oh, dieser Feind ist jetzt immun. Und dann gehst du in Pause-Modus und überlegst halt, okay, also der ist jetzt immun gegen Blizzard, soll ich jetzt mit Feuer ausprobieren? Ah, ich wechsle mal zu Garrett und benutze mal eine von seinen Abilities.
Genau.
Und diese Mischung, die hat super gut funktioniert.
Richtig gut. Und dann sind natürlich die klassischen Sachen drin, die man auch aus dem Original kennt. Also es gibt so Elementar- Magiesprüche zum Beispiel, also Blizzard hast du gerade schon gesagt, Blitze natürlich, und das ist gegen Roboter, der natürlich ne, mechanisch funktioniert halt auch gut. Es gibt dann später auch Sachen gegen Feuer und Eis und irgendwie so, also so logische Sachen, die sich dann irgendwie ergänzen. Und das Ganze, du kannst halt aber auch nicht die ganze Zeit meshen, das ist auch ganz cool. Also es gibt eine ATB-Anzeige, ATB, wie sie in der Präsentation gesagt haben, heißt aber eigentlich nur, es ist eine Limitierung von deinen Aktionen. Also du kannst, slashen kannst du die ganze Zeit. Du kannst immer den Standardschlag oder den Standardschuss machen.
Das nicht ist, besonders stark.
Der ist nicht stark, aber lenkt den Gegner zumindest mal ab und kann dir zum Beispiel in Situationen, es gab so eine Situation, wo zum Beispiel dieses Vieh den Cloud so gepackt hat und dann war der bewegungsunfähig, dann kannst du halt auch mit der Standardattacke dann zum Beispiel zu Barrett wechseln und den Cloud dann befreien, also indem du ihn ablenkst. Das geht schon.
Und wenn einer zum Beispiel jetzt gerade gefangen, also generell, wenn du mit einem kämpfst, du bist ja trotzdem immer mit einer Squad unterwegs, die anderen kämpfen automatisch. Du kannst jederzeit hin und her wechseln, du kannst aber auch eben sagen, hier, Pause-Modus, Barrett, schieß mal dahin, bist aber trotzdem weiterhin Cloud.
Das ist geil, genau, das ist richtig geil. Das habe ich beim ersten Mal Demo, weil ich habe die Präsentation nicht mitbekommen, habe ich das so nicht gecheckt. Und dann hat man aber kann man einfach auf die Schulter-Taste drücken und kriegt das Menü der anderen Mitglieder. Ich frage mich, wie das ist, wenn man mehrere hat. Weil
dann tappst du so durch, so
klick, wahrscheinlich, klick, ne? Ja, aber das ist ziemlich cool, dass man den aktiven Charakter dann trotzdem beibehält und so. Und man sieht, also als ich die Demo gesehen habe, diese E3-Präsentation, war ich so, weiß nicht, kann man das steuern? Und ich spiele es und ich habe 2 Minuten gebraucht, ich war sofort drin. Das Ausweichen, das in Deckung gehen, irgendwie Sachen auswählen, die Aktionen, das ist alles so gut signalisiert und so gut dargestellt. Und man kapiert es auch, ohne das Tutorial zu lesen. Wenn man weiß, dass man auch die Schultertasten und so benutzen kann, das ist total intuitiv. Und trotzdem kommt es einem nicht versimpelt vor. Das ist irgendwie
ganz im Gegenteil. Es ist schon arg überladen, so insgesamt, aber eben zugänglich. Also wenn man ein bisschen was für Action und Rollenspiele übrig hat, kommt man da schon schnell rein. Das Tutorial war echt gut gemacht und man fängt ja dann auch nur mit Cloud an, dann kommt Barrett dazu und dann hat man ja nach und nach dann auch die Charaktere. Was du gerade gesagt hast mit, als wir das auf D3 gesehen haben, ich so gedacht, es sieht ja schon verdammt gut aus. Ob das so aussehen wird und es sieht halt so geil aus. Es sieht wirklich genauso aus und diese Übergänge von den Zwischensequenzen, du siehst die Charaktere in den Zwischensequenzen und es ist super hochwertig produziert, super polished, und dann schwenkt die Kamera halt hinter den Rücken von Cloud und du rennst halt los und du hast genau die gleiche Grafik. Also es geht nahtlos ineinander über.
Diese Inszenierung, es ist pervers. Ja. Also es geht im Final Fantasy in der ganzen Serie eigentlich auch bei jedem Teil darum, das technisch maximal Mögliche zu machen.
Genau, immer aus der Konsolengeneration.
Also die Main-Teile jetzt, ne? Nicht die Spin-Offs, aber die Hauptteile, so 15 zum Beispiel oder halt auch natürlich 13 und so, die haben immer zu dem Zeitpunkt, wo die rauskamen, das Maximum aus der aktuellen Generation rausgeholt. Und 7, man sieht schon jetzt, das machen die.
Das haben sie auch in der Präsentation gesagt. Sie gehen an dieses Spiel nicht ran wie ein Remake oder ein Reboot, Remaster, was auch immer, sondern tatsächlich wie einen vollwertigen neuen Titel. Und das sieht man dem Spiel jetzt auch an. Ich habe trotzdem aber sehr viele Kritikpunkte an der Sache. Gar nicht mal an dem, was wir gesehen haben am Gameplay, sondern es ist halt nur dieser Anfang von einem unfassbar großen Spiel. Und sie sagen halt immer noch nicht, wie das jetzt ablaufen wird. Sie wissen selber nicht, wie viele Spiele das werden. Sie sagen nur, dass es mehrere Spiele werden, die Final Fantasy VII dann umfassen wird.
Die Kommunikation.
Es ist nur diese Midgard-Sequenz. Im Endeffekt, auch so begeistert wie wir jetzt sind von der Sache, das wird eine Sache, die dauert vielleicht 5 Stunden, schätze ich mal. 5, 6 Stunden und dann ist Final Fantasy VII Remake erstmal durch. Und dann müssen wir warten. Weil wie soll das denn danach funktionieren, wenn wir da in diese Open World gehen? Denn dann wird es ja, dann explodiert ja dieses Ding noch mal größer. Also alle, die Final Fantasy VII gespielt haben, wissen, wenn sich das dann öffnet, und dir ist ja das Mindblown gewesen damals auf der PlayStation, was dir da für eine riesen Welt offen steht.
Also,
mit dem Anspruch, den sie jetzt an dieses erste Segment legen, wird das Spiel nie fertig. Niemals werden wir Final Fantasy VII in dieser Qualität, die wir sie jetzt gespielt haben, komplett haben. Das kannst du, also das wird 8 Teile umfassen oder was überhaupt. Und da werden wir 2015 noch drüber
podcasten. Da bin ich halt auch gespannt. Weil vorhin, sie haben ja auch gesagt, also insgesamt wird das Spiel 2 Blu-rays umfassen, die erste Episode.
Ja, und das ist nur Midgard.
Und das ist nur Midgard. Und dann soll diese Sequenz Midgard, das haben sie ja schon gesagt, so lang werden wie ein typisches Rollenspiel. Wie ein typisches, hallo, wie groß muss das sein?
Ja.
Das ist, also, und das ist, aber deshalb.
Aber jetzt setz das mal in Relation zu dem, was wir aus Final Fantasy VII halt kennen.
Ja, aber das Interessante ist halt eben auch, Final Fantasy hat ja so diese Super-Lore. Also es gibt ja neben Final Fantasy auch Advent Children und Crisis Core und so, also die ganzen Spiele, die danach gekommen sind, die Vorgeschichte und Nachgeschichte erzählen. Und ich frage mich, ob dieses zusätzliche Material, ob das da irgendwie so mit reinfließt, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben so viel nicht mit dem Originalspiel damals erzählt, aber viel Neues dazu erfunden, was dann danach kam. Vielleicht verschmilzt das jetzt irgendwie so, weißt du? Die Kommunikation ist natürlich sehr schwammig, das ist auch klar. Wir werden das auch wahrscheinlich vom März wissen es halt selber noch nicht. Ich muss aber sagen, das, was ich gesehen habe, mich schon in Begeisterung versetzt, weil ich, also früher war Final Fantasy zwar ein technisch sehr, sehr umwerfendes Spiel für PlayStation-Verhältnisse, aber trotzdem war die Grafik jetzt nicht so weit, dass du da irgendwie so dieses perfekte Ding hattest, ne? Also die Figuren
sagen, das sieht furchtbar aus heute.
Also heute sieht es furchtbar aus, aber auch damals, Verzeihung, wir trinken hier fast Browser, auch damals war das so, das Cloud und Tifa und alle, die waren das halt klobige, kleine, pixelige Figuren. Sah komisch aus. Die Hintergründe waren geil, aber irgendwie war das so. Und was du in diesem Kampf, den wir jetzt gerade beschrieben haben, der für uns jetzt sehr lebendig und cool dargestellt war, war natürlich ein Ding aus einer hauptsächlich einer Vogelperspektive mit so ein paar kleinen Faden. Sah damals geil aus, aber unsere Vorstellung hat ja eigentlich das Final Fantasy erst zu dem gemacht, zu dieser Legende. Nämlich, weil wir die Charaktere so sehr geliebt haben, weil die Geschichte so gut war. Und dann sind wir halt eben hat sich das in unserem Kopf so weiterentwickelt. Deswegen ja auch diese Erwartungshaltung so groß ist und so, weil wir diese. Und das Coole finde ich, dadurch, dass es jetzt so nah an diesen Figuren, dann ist es jetzt Third Person, es ist viel näher an den Figuren, es sieht wirklich so aus, wie ich das früher in meinem Kopf hatte. Mhm. Und das finde ich abgefahren, weil die
Charaktere. Aber genau das muss ein gutes Remake
das halt auch machen. Also, da ist sogar das Resident Evil 2 Remake weiter weggegangen vom Original. So habe ich mir die Figuren tatsächlich nie vor. Ich finde die ist auch cool. Aber so habe ich mir das nie vorgestellt. Ich habe mir immer, ne, die Figuren immer so, die sahen für mich anders aus. Und das hier Remake ist wirklich so, sie haben das genommen, was diese Figuren damals ausgemacht hat und dann einfach in Anführungsstrichen diese fette Präsentation drum getan. Und Tifa sieht aus wie Tifa, Cloud sieht aus wie Cloud, Barrett sieht aus wie Barrett. Und man guckt ihnen ins Gesicht und mir springt sofort das Herz. Ich so, oh, weil ich die Figuren halt liebe.
Ja, klar.
Und das ist total schön. Und dann kommt auf die Musik. Also man hat ja lange überlegt, Nobuo Uematsu ist ja leider krank geworden. Er hat sich jetzt gerade so eine Auszeit genommen und ist auch nicht so richtig klar, wie seine Beteiligung daran aussieht, aber meine Vermutung, ne? Also jetzt Gerüchteküche, aber ich vermute, sie haben seine Komposition genommen mit seiner Erlaubnis und sie neu interpretiert und orchestral eingespielt ist. Und weil das sind halt die Originalmelodien und sobald du das hörst und
Ich war auch in der Präsentation, wir hatten alle Gänsehaut in dem Moment, als man diese Melodie gehört hat.
Es ist eins der besten Werke, die er gemacht hat, von der Melodie her, und das in einem Orchester zu hören. Ja. Da fehlt natürlich so ein bisschen dieser Steampunk-Vibe noch, der war ja immer mit drin, weil das ja, Midgard ist ja diese Fabrikstadt, die Energiefabrikstadt. Mhm. Und das Ding, das werden wir wahrscheinlich nicht hören, aber das Orchestral ist auch schon schwer in Ordnung. Besser als bei Dragon Quest 11 auf jeden Fall.
Also ich freue mich drauf, auch wenn ich dann so ein bisschen dann abwarten muss,
natürlich,
wie das denn jetzt alles abläuft. Aber wie gesagt, auch der Teil, der steht für sich. Ich glaube, es kann auch halt als Actionspiel für sich dann auch ganz gut funktionieren. Einfach halt mit dem Wissen, okay, das war jetzt halt nur die Industriestadt, dann ist es halt ein gutes Action-RPG und dabei halt kein vollwertiges Rollenspiel mehr. Und das kann schon auch okay sein für das, was sie gesehen haben. Kann das auch schon tragen für so ein paar Stunden.
Also ich freue mich auch, dass sie so weit.
Nur die Geschichte hört dann halt nicht auf. Da geht es ja dann erst richtig
los. Und wir wissen auch alle, dass die härteste Game of Thrones nochmal abgezogen wird. Will ich jetzt nicht verraten, für die es jetzt wirklich nicht kennen. Aber viele wissen es natürlich. Und das macht es aber für mich eigentlich nur noch umso trauriger, weil ich finde, dass der Charakter, den es trifft, in dem Material jetzt auch noch sehr so viel menschlicher aussieht. Das wird noch viel schlimmer. Das ist noch so viel schlimmer. Also es fängt ja auch damit, man sieht dieser Figur ja auch tatsächlich direkt ins Gesicht, in die Augen. Mhm. Und sofort sind meine jugendlichen Gefühle für diesen Charakter entfacht. Und ich denke, nein, oh nein. Es wird schlimm. Also ich glaube, ich werde auch diesmal wieder, wenn es dieses, also wir wissen ja wirklich gar nichts, was passiert, was danach kommt. Ne? Aber diese kurzen 10 Minuten, ich war vorher so, mal gucken. Mhm. Und jetzt habe ich so Bock drauf. Also vor allen Dingen, weil ich weiß, was die im 15 gemacht haben. 15 ist ja ungeschliffen, aber hat auch so geile Momente. Und irgendwie merkt man, dass Square Enix jetzt aus vielen Sachen gelernt hat bei 15. Und sie haben ja die technische Grundlage genommen und jetzt einfach alles so rundgeschliffen, weil sie aber auch selber wissen, dass die Erwartungen so astronomisch sind. Bin ich mal echt gespannt.
Ja. Und das ist ein ganz guter Trend eigentlich, so jetzt nach Resident Evil, Final Fantasy 7, also so können so Remakes müssen genauso aussehen und bin ich auch gerne wieder dabei.
Ich finde auch gut, dass sie sich spielerisch unterscheiden. Ja, also klar, also Leute, die jetzt auf Taktik stehen, die sind
ja, aber die haben andere Alternativen. Gibt genügend JRPGs, die sich anfühlen
wie früher. Ich finde aber auch einfach, dass für die allgemeine Zugänglichkeit und am Ende, wenn man ja, Ende geht es um die Geschichte. Was mir in Erinnerung geblieben ist nicht diese wahnsinnige Taktik von Final Fantasy VII. Also ganz ehrlich, ich
glaube. Also mich hat es schon geprägt. Also ich glaube, meine Liebe für Rundenstrategie und eben so klassische Kampfmenüs sind immer auch von. Okay. Ich habe mein erstes JRPG war Final Fantasy Legends auf dem Game Boy, was eigentlich ja gar kein richtiges Final Fantasy ist. Adventures, Legends, irgendwie was?
Mystic Quest meinst du vielleicht? Oder?
Ja, bei uns hieß es, glaube ich, Final Fantasy Adventures.
Irgendwie so,
Das hat mich schon geprägt, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Kampfsystem jetzt.
Ja.
Eine Sache, weil du gerade über Melodien gesprochen hast, die im Kopf hängen bleiben. Ich bin etwas geschädigt diese Woche von einer Melodie, die ich noch nicht kannte, aber die ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben vergessen werde, nämlich von Planet Zoo. Und warum? Ich habe ja diese Woche bei IGN immer morgens gehostet und moderiert. Und wir waren zwar so abgeschirmt im Studio, aber direkt hinter uns war der Planet Zoo-Stand. Das heißt, ich habe mehrere Stunden am Tag immer wieder diese gleiche Melodie von diesem Stand gehört. Und die ganze Zeit war dieses Gedudel, die halt irgendwie auch nur eine relativ kurze Melodie war. Und wir waren halt alle, die da jetzt gearbeitet haben, die Woche so, oh mein Gott, diese Melodie. Und die war so ganz unterschwellig. Die war nicht so laut und kreischig, dass sie so richtig genervt hat. Mhm. Aber ich glaube, wir werden diese Melodie noch lange mit uns tragen. Und ich warte auf diesen Moment, wenn dieses Spiel dann rauskommt, Planet Zoo von Frontier Software, dass irgendwo im Spiel diese Melodie aufkommt und ich dann sofort so, puff, so Flashbacks habe, wenn wir auf diese Games kommen. Bin ich sehr gespannt. Aber ich freue mich trotzdem auf Planet Zoo. Es ist das neue Spiel von Frontier Software, die eben auch dieses Jurassic World Tierpark-Gehege-Simulationsspiel gemacht haben. Davor haben sie Planet Coaster gemacht, wo man diese Achterbahn baut, die Achterbahn-Parks, Freizeitparks baut, mit dem Schwerpunkt auf Achterbahn. Und bei den beiden Spielen war ich immer so, ja, sind geil, aber. Mhm. Und jetzt bei Planet Zoo habe ich so die Hoffnung, dass meine Kritik, die ich bei den anderen Spielen hatte, das eine war mir zu simulationslastig, also dass man zu sehr sich auf diese Achterbahn konzentriert, wie da die Gs und die Winkel und so weiter sind, aber eben da war fast überhaupt gar kein Management-Part dabei. Und bei dem Jurassic World, da ging es nur um die Dinos. Die sahen halt geil aus. Ja. Und du hast diese Gehege hingestellt ja. und dann waren da halt die Dinos und dann sind die halt mal ausgebrochen. Ja, das war dann eher.
Das auch nicht. Das ist ein Aquarium eigentlich.
Ja, genau.
Das ist ein Aquarium-Simulator.
Und jetzt mit Planet Zoo hoffe ich, dass genau die richtige Mischung kommt. Da ist auch der Fokus auf den Tieren, aber du musst halt sehr viel mehr managen. Also du musst richtig ein Tierpark-Gehege bauen. Du musst mit Terraforming die Gehege so bauen, dass die Löwen glücklich sind, dass die Elefanten Babys kriegen. Da musst du halt gucken, dass die Klimazonen stimmen. Du musst den Park so anlegen, dass die Besucher da auch ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen und so weiter und so fort. Also da, die waren auch bei uns dann im Studio, habe ich mit denen ein bisschen unterhalten und mir das erklären lassen und das sieht nach einem absoluten Highlight aus, wenn man eben so Aufbauspiele mag und Simulationsspiele und Managementspiele. Das war richtig gut. Und ich hoffe, dass es nicht nur die Melodie war, die mir unterschwellig das eingebläut hat, dass ich dieses Spiel spielen will.
Aber Planet Zoo, ist es dann auch nur auf den Zoo beschränkt oder kann ich irgendwie, also?
Es sind reine Zoos. Also es sind aber unterschiedliche. Sie haben jetzt halt dann so drei unterschiedliche Biome, also so diese Laubwälder und ich glaube dann so Sahara-Tiere. Also jetzt zum Start wird es halt eben 50 Tiere geben. Du kannst dann halt so ein bisschen
Oh, das ist aber nicht wenig, ne?
War ja, so für einen Zoo reicht das, glaube ich, erstmal. Aber das Ding, die haben eine unglaublich starke Community. Also da wird es dann auch über Mods ständig neue Tiere geben. Dinos. Und das ist ja Dinos, ja. Also dadurch, dass es von Frontier ist, wirst du bestimmt als Easter Egg irgendwie auch ein Dino da rein importieren können über Steam Workshop. Nee, und du kannst dann halt, was weiß ich, du kannst es ja unglaublich stark erweitern mit Wasserparks, Gehege. Dann kannst du noch, was weiß ich, Eiselemente mit reinbringen.
Kann man denn das wird richtig cool. Es gibt doch auch diese Freizeitparkanlagen, klingt pervers in diesem Zusammenhang, aber wo man so Aquarienanlagen so hat irgendwie, wo man dann auch so Unterwassertiere, Haie oder
das
so.
Meine ich ja. Also
das gibt's ja auch.
Das weiß ich nicht, ob das jetzt beim Launch schon mit dabei ist. Ich glaube, es sind erstmal nur Landtiere.
Okay.
Ja. Und aber das meine ich ja, Aquarium-Erweiterung ist ja dann sehr naheliegend.
Gibt es denn auch so riesige Vogelgehege oder sowas?
So ins Detail sind wir jetzt nicht. Also die Tiere, die ich gesehen habe, waren alle.
Das sind doch journalistische Fragen, die mir sofort in den
Nein. Es gibt Streuse habe ich gesehen. Vogelstreuse.
Das ist so ein Indiz.
Ja.
Da könnten wir drauf schließen. Das würde mich wirklich interessieren, weil du jetzt Dinosaurier sagst und Jurassic Park, da habe ich die Bilder im Kopf. Und da gibt es halt dieses Riesengehege mit diesen Flugsauriern und natürlich auch diese Wasseranlagen. Und wenn ich jetzt so ein Zoo bauen würde, dann würde ich auch wollen, dass man verschiedene Arten von Tieren drin hat. So, und ich glaube, das wäre so die Challenge, dass Tiere, die eigentlich aus einer ganz anderen Weltregion kommen, die spielerische Challenge, ne? Echt finde ich es doof, aber in einem Spiel wäre das so spannend, so, okay, wie packe ich denn jetzt die Pinguine hin? Mhm. Und was muss ich eigentlich für diese Pinguine bauen, damit die nicht komplett ausflippen?
Aber genau darum geht es eben auch. Die Tiere haben dann Bedürfnisse, die simuliert werden. Und haben sie halt eben mit Tierexperten dann eben auch gesprochen.
Cool.
Und die altern dann auch, die sterben dann auch. Du kannst dann auch eben Tiere züchten.
Die kriegen Junge
auch. Die kriegen auch Junge, genau. Ja. Und es ist auch so wie in echten Tiergehegen, dass das ja oft auch zum Artenschutz betrieben wird. Also da kann natürlich geteilter Meinung sein, ob man wilde Tiere in so einem Gehege ausstellt. Aber es gibt ja immer auch die Pro-Seite, die sagt eben Bildung. Also die Gesellschaft bildet sich ja dann auch, sieht die Tiere in echt. Du musst dich dann quasi auch um den Bildungscharakter kümmern in deinem Gehege und musst dann im Park. Und die Leute haben dann auch ein Bedürfnis. Kannst so Infotafeln aufstellen, kannst Museums-Schulklassen einladen und führen und so. Also das wird beachtet. Und du sollst die Tiere dann auch wieder aussetzen. Also es gibt dann eben auch so Missionsziele von diesen seltenen Art, die vom Aussterben bedroht sind, eben die so glücklich zu machen, diese Tiere, um Nachwuchs zu kriegen und diese Tiere dann wieder in der Wildnis auszusetzen. Mhm. Also auch solche realistischen Sachen sind dann damit eingebaut.
Das ist cool, das klingt echt interessant.
Klingt super. Beim nächsten Titel können wir eigentlich gerade wieder ein bisschen zurückspulen und über Nostalgie, Verklärtheit, Melodien sprechen.
Oh, das ist nicht der einzige Titel, der hier. Also da sehe ich noch zwei andere. Mhm. Das ist der Nostalgie-Cast, den wir heute machen.
Die Nostalgie-Games kommen.
Genau.
Zelda Link's Awakening.
Ja.
Vieles, was wir jetzt über Final Fantasy gesagt haben, wird hier auch zutreffen. Es ist ein Spiel, was unglaublich geliebt wird von der Community. Es hat Melodien, die einem, wenn man sie hört, sofort Erinnerungen zurückrufen, sofort irgendwie eine Gänsehaut indizieren.
Da muss jeder an Marina denken.
Ja. Und es hat natürlich auch wieder einen komplett neuen Grafikstil, so wie Final Fantasy VII auch. Also ein Remake, was sich sehr am Original hält, aber mit einer komplett anderen Optik daherkommt.
Ich würde dir zustimmen, aber ich glaube, das ist sehr viel näher an dem Originalspiel von der Grafik und vom Spiel vor allen Dingen.
Also als Final Fantasy, ja.
Ja, also Final Fantasy spielt sich ja komplett anders. Also es ist ein komplett anderes Spiel und da ist ja bloß der Plot und so bloß in Anführungsstrichen derselbe. Aber hier bei Zelda ist es wirklich, als hätte man wirklich 1:1, man hat auch 1:1 das Layout genommen von diesen ganzen Karten, von den Dungeons, von der Oberwelt, von den Dingern und hat das dann, Also es wechselt nicht mehr so wie im Original zwischen Bildschirmen. Da war das ja so, dass man von Bild zu Bild gelaufen ist. Es ist schon scrollend alles. Diesmal, ne?
Genau.
Genau, aber das Layout ist dasselbe. Und ich habe beim ersten Mal anspielen sofort alles gewusst und sofort alles gefunden, weil es wirklich auch ganz genau an derselben Stelle ist. Und das ist natürlich ein perfider Nintendo-Trick, der natürlich oft benutzt wird, weil wir benutzen, ich meine, es ist halt einfach Nintendo. Also sie wissen halt auch, dass die Leute genau das wollen. Und ich kann ihnen nicht böse sein, es funktioniert bei mir. Aber ich glaube, die Kritik ist berechtigt, dass man vielleicht sich fragt, okay, wow, kann man vielleicht ein ganz neues Zelda machen? Also, weil ich frage mich,
ich hätte mir halt gewünscht, dass es wirklich ein bisschen mehr so wie bei Final Fantasy oder bei Resident Evil ist, dass man, dass man diese Grundidee, dieses Setting, dass Link da eben, das ist, also Link's Awakening ist ja ein bisschen anders als die klassischen Zelda. Es ist ja das einzige Zelda, wo Zelda überhaupt nicht vorkommt, zum Beispiel.
Ja.
Und dass man das vielleicht nimmt, aber die Dungeons vielleicht verändert, neue Herausforderungen reinbringt, neue Elemente reinbringt, aber es ist halt wirklich eins zu eins die genau identische Version. Ich habe das jetzt von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, geil, ich freue mich darauf, ich werde es auch auf jeden Fall nochmal durchspielen, ist eh mein Lieblings-Zelda. Einige haben gesagt, ich spiele das sowieso jedes Jahr zweimal durch und jetzt freuen sie sich halt über diese unglaublich putzige neue Grafik, die da auch drin ist. Die ist ja echt gelungen, die ist auch echt schön, aber ich denke mir, dann ist dieser Hype gerechtfertigt für ein Spiel, was ich eigentlich halt die ganzen letzten Jahre 20 Jahre eh auch schon so gespielt habe. Es ist halt nur ein Reskin.
Also ich glaube, dafür kann das Spiel aber auch nichts. Ich meine, der Anspruch dieses Spiels ist. Ja, nein, also ich meine, dafür, ich meine, der Hype, das ist halt natürlich der ganze Werbekram drumherum, aber der Anspruch des Spiels ist halt, die Leute diese Nostalgie auszufüllen und auszunutzen, in Anführungsstrichen. Und uns damit auszupeitschen. Und irgendwann fällt das Portemonnaie aus der Tasche. Das ist es. Also ich meine, aber es funktioniert, weil dieser Diorama-Look, der da auch drin ist, das sieht halt aus wie eine kleine Knet, Spielzeuglandschaft.
So eine Knetwelt,
Spielzeuglandschaft, so ein bisschen Tim Burton-mäßig an einigen Stellen, manchmal aber auch so ein bisschen, ne? Und es ist ja ganz bewusst das Kindliche, was da drin ist. Sieht nicht so aus wie das Yoshi-Ding, so, also du kindlich nicht, aber es ist schon bewusst dieses. Guckst du, hat es in deiner Erinnerung ausgesehen?
Nee, aber das würde ich eben hier nicht sagen, dass es so in der Erinnerung aussah. Also da unterscheidet sich ja tatsächlich von so Remakes. Ja? Also bei Resident Evil sagt man, das ist jetzt so hätten wir es damals gerne gemacht, ging aber technisch nicht. Bei Final Fantasy ja auch ähnlich. Ich meine, wenn die damals die Technik schon gehabt hätten, hätte es auch so ausgesehen.
Stimmt, ja.
Und hier ist es ja bewusst ein Bruch mit dieser Erwartungshaltung auch, weil so weird hat ja noch kein Zelda ausgesehen.
Das ist auch wahr, das stimmt. Ja, wobei Link Between Worlds ein bisschen, aber ja, auch nicht so, ne? Mhm. Wobei, das sagt man eigentlich bei jedem Zelda. Jedes Zelda sieht irgendwie weird aus.
Ja, das haben sie bei Wind Waker ja auch
schon. Bei Majora's Mask haben wir auch gedacht, hä?
Also das finde ich auch schon wieder geil an Nintendo, dass sie sich halt einfach trauen, diesen Grafikstil auch zu machen.
Also man kann meckern über Nintendo und Nostalgie und so, aber Geister haben so Eier und machen einfach neue Sachen. Und ich denke, dass Zelda, also das wird aber wirklich ein Spiel sein. Sagen wir es so, ich glaube, die Leute, die es früher gespielt haben, die kaufen es eh, die spielen es nochmal. Ich bin auch so einer, ich spiele es nochmal am Stück durch und ich glaube, die werden auch zufrieden sein. Da wird es null Kritik geben, das ist dasselbe Spiel. Interessant finde ich aber, was mit Leuten ist, die mit den neueren Zeldas, neueren Zeldas eingestiegen. Also stell dir mal vor, du spielst zum allerersten Mal Zelda mit Breath of the Wild, was ja diese mega Open World crazy Shit.
Ja, ich meine, wir sind mit 2D-Zeldas aufgewachsen, aber.
Ja, was ist mit den Leuten, die dieses 3D oder die vielleicht später, kann ja auch früher sein. Also ich meine auch die diese Sachen auf der Wii U oder so, diese Remaster schon oder wie heißt das nochmal mit wo er rumsegelt?
Skyward Sword.
Nee, das ist das mit dem Schwert. Warum sie? Wind Waker, genau.
Das habe ich doch gerade schon gesagt, Wind Waker. Segeln. Achso, ich dachte, du meinst, Vogelzeremonie.
Ja, genau.
Flugreiterzeremonie. Link, du hast halt Flugreiterzeremonie.
Ja, wo der Look so krass war. Also, wo die Leute damals erschrocken haben, wieso sieht das so kindlich aus?
Ja.
Und ich glaube, dass diesen Effekt hat irgendwie jedes Spiel auf uns. Aber was ist mit diesen Leuten, die mit diesen 3D-Sachen eingestiegen sind?
Ich werde es mit meinen zwei Söhnen ausprobieren.
Ja.
Die sind ja jetzt, also vor allem mein Älterer ist total begeistert von Breath of the Wild. Und den habe ich auch mal so ein älteres Zelda gegeben. Die waren aber auch nicht so diese ganz klassischen 2Ds. Also es war irgendwie auf dem 3DS habe ich die mal was spielen lassen und so. Aber denen werde ich das mal zeigen, weil vom Spielerischen ist es ja wirklich eins der coolsten.
Was sagt Zelda Generation Games. Floss Dance zu Link's Awakening? Das ist die These des Podcasts.
Also Jakob Joscha, ihr hört ja eh wahrscheinlich zu. Demnächst gibt es Zelda Link's Awakening und dann erwarte ich einen Podcast von euch.
Ja, und da sind wir schon wieder bei Nostalgie, weil das nächste Spiel, Yooka-Laylee, ist Nintendo 64 und neu.
Eben nicht.
Okay.
Das ist meine Überraschung der Gamescom. Hast du schon was gehört
über Impossible Layer? Ich weiß nichts darüber. Ich kenne nur das alte. Okay.
Also, Yooka-Laylee ist ja genau das, was du gesagt hast, war ja unsere Erwartungshaltung. Wir sind beide große Banjo-Kazooie-Fans.
Nee, bin ich nicht. aber ich habe es gespielt und es ist gut. Aber ich bin kein
Okay, Fan. Cut. Micha, ich bin ja großer Banjo-Kazooie-Fan. Genau. Nee, aber im Ernst, wie kann man denn Banjo-Kazooie nicht spielen?
Ich habe es tatsächlich damals, ich hatte keine Nintendo 64.
Ja, okay.
Ich hatte eine Playstation. Ich habe halt Final Fantasy gespielt. Ja. Ja. Ich habe das Jahre
aber du, später... Aber du kannst verstehen, warum man
Banjo-Kazooie... Ja, natürlich. Ja. Ich denke, Banjo-Kazooie ist von eins von Rares besten Titel. Mhm. Du, also ich habe... Ganz kurzer Einschnitt. Ich habe Spiele auf Nintendo 64 danach geholt, Jahre später. Ja, ne? Und bei Banjo-Kazooie verstehe ich absolut, warum es so gut ist. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Bei GoldenEye habe ich es zum Beispiel nicht verstanden.
Nee.
Das fand ich schon immer scheiße.
Ja, das also, habe ich auch nicht verstanden.
Tut mir sehr leid. Jetzt werden,
es war halt der erste Analog-Shooter. Das hat natürlich ja, und schon und, vier Spieler und so.
James Bond hat einen
Macho-Assi. Ja, ich war auch nie warm mit James Bond.
Okay,
ja.
Dann haben wir das doch schon mal
geklärt. Aber ich bin eben mit N64 wieder so ein bisschen aus der PC-Amiga-Ecke wieder zurück zur Konsole gekommen. Mhm. Und eben, habe ich ja schon 100 Mal erzählt, Mario 64 und dann Banjo-Kazooie und so, schwer geprägt alles. Und dann kam Yooka-Laylee, wo man ja die Ansage hatte, Yooka-Laylee wird eigentlich Banjo-Kazooie. Und dann kam das Ding raus und es war echt furchtbar lahm. Es war echt langweilig, hat überhaupt keinen Flair gehabt, hat nichts von Banjo-Kazooie gehabt. Also da fand ich dieses Ahead in Time mit dem Mädel, das war viel mehr Banjo-Kazooie, das war richtig gut. Und dann habe ich jetzt eben auf der Messe diesen Termin gehabt, Yooka-Laylee in The Impossible Layer, und ich dachte halt einfach, okay, zweiter Teil, schaue ich mir auf jeden Fall an, vielleicht machen sie es diesmal besser. Und das ist meine absolute Überraschung auf der Gamescom, es ist ein komplett anderes Spiel. Es ist kein 3D-Action-Adventure mehr. Das Team hat sich gesagt, okay, haben wir jetzt nicht so gut hingekriegt, wir machen was komplett anderes.
Geil.
Es ist ein Spin-Off von Yooka-Laylee im Endeffekt, es spielt zwar nach dem ersten Teil, aber es gibt dort einen bösen Bienenherrscher, der Capital B, mit nur B geschrieben. Und jetzt halte ich fest, es ist einfach ein 2D-Plattformer.
Geil.
Es ist einfach ein klassischer 2D-Plattformer, von links nach rechts, aber mit einem ganz, ganz coolen Twist. Es gibt diese Royal Guard von diesem Capital B. Die sind die, oh, wie heißen die denn? B, irgendein Wortspiel mit so Beschützer. Ich habe es jetzt wegen Deutsch-Englisch nicht mehr so ganz drauf, aber wie so die Strike Force von ihm.
Ja.
Und die werden dann in der ganzen Welt verteilt. Es gibt eben diese 41 Bienen, die dann da in der Welt verteilt sind. Und immer wenn du ein Level schaffst, bekommst du am Ende, rettest du eben eine von diesen Bienensoldaten.
Ja, ja, ja.
So, das klingt ja erstmal sehr klassisch.
Ja.
Jetzt ist es aber eben Yooka-Laylee in the Impossible Layer. Das heißt, das Spiel ist so aufgebaut, es gibt diesen unmöglichen Dungeon, der ein Level, der so hart sein soll, wie es fast noch nie ein Level zuvor gab. Also der ist, halt 4-5 Mal länger wie ein normaler Level in diesem Spiel. Der hat alle Feinde, die es in dem Spiel gibt, alle Fallen, die es in diesem Spiel gibt, alle Elemente, die im ganzen Spiel aufkommen, sind alle in diesem letzten Dungeon. Also wie so ein unmöglicher Mario Maker Level, die man so auf YouTube sieht, wo man denkt, wie soll man das jemals schaffen? Und das ist der finale Dungeon und da kannst du direkt hinlaufen und den direkt versuchen. Das heißt, für Speedrunner kannst du dieses Spiel spielen und kannst quasi direkt hinmarschieren, wie bei Breath of the Wild, direkt den Endboss legen, fertig.
Direkt zum Ganon und ihn fertig
machen. Genau.
Aber,
Und der Clou ist eben an der Sache, dass du mit jeder Biene, die du in den normalen Leveln freischaltest, die du da rettest, bekommst du einen Lebenspunkt für diesen Impossible Layer.
Oh.
Das heißt, du kannst dann halt 20 Bienen retten, du hast die Hälfte vom Spiel durch und sagst, okay, jetzt probiere ich mal den Impossible Layer oder probierst es nach den ersten 5 Bienen und merkst, fick dich, nie im Leben ist es schaffbar, ich muss weiter Bienen grinden. Und das finde ich einen ganz geilen Ansatz für so ein Jump'n'Run.
Ja, das
und
ist so.
Ist aber ohne so Fähigkeiten oder so, sondern du wirst einfach immer besser, dass du die 2D-Level schaffst, du lernst dann eben verschiedene Systeme kennen, verschiedene Level, Abschnitte. Und am Ende legst du dann diesen Boss hoffentlich mit 40 Bienen. Und je weniger Treffer du dann landest, oder auch wenn du runterfällst, kommt halt so eine Biene und hebt dich wieder hoch. Das ist quasi dein Schutzschild. Und das finde ich total geil. Ja, also finde ich genau die richtige Entscheidung zu sagen, weg von diesem 3D-Action-Adventure, was wir nicht so gut hingekriegt haben, und eine neue Idee entwickeln. Ja. Mit diesen Charakteren aber.
Ja, aber wollte ich gerade fragen. Ne? Also spielst du immer noch das Chamäleon?
Es ist wie bei Banjo-Kazooie, ja, Yooka und Laylee.
Yooka,
also der eine sitzt auch auf der Schulter, wie bei Banjo-Kazooie.
Genau.
Für ein Vogel? So irgend so ein Geier, Adler.
Das fragst du mich, du hast doch gerade
gesagt, ich weiß,
geprägt.
Was war das für ein Tier? War das?
Das war, Papagei war es nicht. Es war ein...
So ein... Was, ein toter Vogel?
Ein roter Vogel.
Ja, aber ich überlege, was ein Pelikan? Tukan vielleicht. Tukan,
das kann schon sein, Ach, wer will das genau?
Also, hast vorhin mit den blöden Vögeln angefangen.
Ja, aber das ist interessant. Das finde ich auch eine mutige Entscheidung. Vor allen Dingen, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass 2D-Plattformer auch wieder ein bisschen mehr kommen.
Mhm. Also
finde ich gut.
Ah ja, und dann gibt es noch als kleines Bonus gibt es noch so eine 3D-Oberwelt, die so ein bisschen erinnert an das Mario vs. Rabbids Mushroom Kingdom. Da hat man zwischen den Segmenten doch auch so eine Oberwelt gehabt, wo man den nächsten Level auswählt. Und diese Levelauswahl selber war aber noch mit ein bisschen so Gimmicks verteilt, also aufgelockert, dass du eben noch so Schieberätsel hast oder mal irgendwie so einen Geheimgang freischaltest, hast dort dann noch so Leute, die du triffst, mit denen du dann Dialoge führen kannst, kannst so Nebenquests erledigen und so weiter. Also das wird glaube ich, ganz geil. Echt
gut, ja, bin sehr überrascht.
Back to Nostalgie.
Ey, dieser Cast, ne? Dieser Cast sprießt von Nostalgie. Shenmue 3. Holy fucking shit.
Wer interessiert sich denn für Shenmue?
Alter. Also du bist wahrscheinlich, guck mal, das dreht sich das um, ne? Dreamcast hast du nie gehabt.
Doch,
bekommen. Hast du einen Dreamcast? Hast du auch Shenmue gespielt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe alles. Also bei Dreamcast können wir uns, glaube ich, über jedes Spiel unterhalten. Ich kenne auch diese ganz absurden Dinger wie Blast Core. Ja,
wo
ich
total begeistert. Blast Core ist Nintendo 64.
Gut.
Ja, so gut. Aber es gab ein Spiel, das hieß so ähnlich Blast irgendwas. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht.
Blast Corps war N64, ja, natürlich.
Ja, ja.
Okay, ich nehme alles zurück. Aber nein, ich weiß nicht, warum Shenmue an mir vorbeiging damals.
Es geht aber vielen Leuten so. Also ist ja gut, das kann man kann ja auch nicht vielen keinen Vorwurf machen, weil die Dreamcast war ja in Europa jetzt nicht so ultra präsent. Zumindest ist sie relativ schnell ja aus den Laden verschwunden, weil als sie quasi bei uns ankam, war sie ja quasi schon tot verkaufsmäßig. Und Shenmue ist, der zweite Teil ist ja zum Beispiel dann bei uns auch für die Xbox rausgekommen. Mhm. Und nur in Japan gab es die japanische, also die den zweiten Teil. Ja, Shenmue 3.
Es sieht aber nicht so gut aus wie Final Fantasy.
Ich finde es großartig. Ich habe eine Demo gespielt, da hatte ich richtig viel Zeit, das waren so 45 Minuten. Und dort in dieser Demo konnte ich, also spielt in China übrigens, ne, für die Leute, die es nicht wissen. Und man geht dort in ein Bergdorf und kann sich da frei bewegen und so weiter. Und es ist im Grunde genommen eigentlich ein Adventure. Es ist genau wie das alte Shenmue, es ist ein Adventure. Mhm. Es ist kein Actionspiel.
Aber
es
gibt ein Open-World-Adventure.
Nein.
Nee?
Nein, ja, was heißt Open World? Wenn ich jetzt Open World sage, denke ich, ah, dann GTA, weiß ich nicht, jede scheiß
Gasse. Ja, eher so wie Yakuza, oder? Sowas
Aber
schon, Shenmue ist doch eigentlich
schon so ein bisschen vergleichbar. Davon. Ja, so ein bisschen vergleichbar. Also ich hadere auch damit Open World.
Open bei City vielleicht.
Open oder? City oder sowas bei, ja, also bei Judgment zu sagen, weil es ist natürlich, du kannst dich frei bewegen, aber wir verstehen unter Open World diese riesigen Landschaften. Wir verstehen sowas wie Odyssey oder so drunter. So ein Spiel, wo du 300 Jahre laufen kannst und es hat immer noch kein Ende so. Und du kannst es quasi bis zu deinem Tod spielen. Das ist Open World heute. Und das ist wirklich so ein Adventure. Du kommst in dieses Dorf, es hat auch klare Wege und so. Also deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt Open sagen. Und man macht das, was man bei Shenmue immer macht. Reden, erforschen, reden, sich angucken, Probleme lösen, reden.
Und Sachen aus dem Kaugummi-Automaten holen.
Das auch.
Und alte Arcades spielen.
Das, ja, die habe ich da jetzt nicht gesehen.
Und Gabelstapler also
auf einem,
war das nicht das Gabelstapler-Spiel?
Ja! Das habe ich Yu Suzuki ja auch im Interview gefragt. Der, das ist eine geile Story, muss ich mal ein andermal erzählen. Die passieren nicht rein. Aber ja, nein. Also in diesem Bergdorf gibt es das nicht. Das Berg, das ist ein Bergdorf. Also da sind halt, das sind halt einfache Dörfer. Das sind halt Leute, die haben jetzt nicht so viel Zeug und die haben auch kein Auto oder so.
Und keine Gabelstapler.
Und keine Gabelstapler, aber es gab tatsächlich Automaten und ich frage mich in dem Moment, wie kommt der eigentlich auf diesen Berg? Egal. Und das
mit Gabelstaplern, aber die mussten wieder fahren.
Da schließt sich der Kreis. Mhm. Also die Sache ist, es spielt sich wie die einen Teile und es ist gut und schlecht. Ich finde es gut, weil ich liebe die einen Teile. Ich glaube, dass neue Generationen das Spiel hassen werden. Mhm. Und das liegt ein bisschen daran, das ist nicht mal unbedingt die Schuld von Shenmue, weil das ist gut, dass es so ist, wie es ist. Weil das ist das, was die Fans erwarten. Es ist eine sinnvolle Erweiterung. Es spielt sich auch wirklich so. Also der Typ ist so ein bisschen schwerfällig und es hat auch genau dieselbe Kameraperspektive und die Figuren sehen auch vom Stil her genauso aus wie auf der Dreamcast. Das ist für viele heute befremdlich, weil man realistische Grafik gewohnt ist und die sehen halt einfach so ein bisschen aus wie Marionetten oder Puppen. Aber es ist der Shenmue-Stil und es funktioniert nachher, aber man muss sich nur dran gewöhnen. Ne? Wenn man jetzt gerade aus einer Präsentation von Final Fantasy kommt, die ja auch stilisiert sind, die sind ja mehr so Anime-Look, aber das ist schon was anderes. Das ist natürlich klar. Aber das Tolle an Shenmue ist, dass es so einen Fokus auf ein ganz entschleunigtes Spiel stellt. Also diese Atmosphäre, die du hast in diesem Bergdorf, ist auch wirklich so Chillo, boah, ich hab Zeit. Und da gibt's keine Uhr Und da ist auch nicht irgend hinten jemand, der vielleicht jetzt mit einer Waffe auf dich zieht. Sowas gibt es da gar nicht. Es gibt da auch jetzt erstmal keinen, in dieser Demo jedenfalls gab es jetzt auch kein Anzeichen von Bedrohung, sondern ich bin jemand, ich habe eine Frage, ich muss mit Menschen reden, um herauszufinden, wie die Antwort ist. Ich suche halt einfach Leute. Und das ist ganz entschleunigt und ganz langsam. Und das zieht daraus den Reiz, weil dann kommen diese ganzen kleinen Geschichten, dann kommen diese mysteriösen Sachen, dann komme ich nämlich irgendwann in so einen Laden und dann ist da so eine blinde Frau und die haut die ganze Zeit irgendwie auf so ein Stück Kraut rum, ne? Irgendwie, weil sie es verarbeiten möchte. Und dann bemerkt sie mich eindeutig und fängt an, mich zu ignorieren. Und Rio so, ja, okay, dann lass sie halt in Ruhe irgendwie. Aber was soll das? Das ist so eine Szene, wo du dich sofort fragst, was stimmt? Ist die wirklich blind oder tut die jetzt gerade nur so und blockt man so ein bisschen ab? Und es hat ja jetzt auch alles komplett, weil früher schon mit Sprachausgabe und so. Und das Geile ist, dass sie es genauso in diesen Stil gehalten haben. Rio und viele andere Figuren sprechen normal, aber es gibt immer wieder so Figuren, die sagen so, hey, hast du nicht Bock, ein Schildkrötenrennen zu spielen? Und machen so Bewegungen, so völlig übertrieben, wie damals. Aber es funktioniert, weil du genau weißt, es ist so ein bisschen.
Aber es funktioniert alles, ne? Nur, wenn man in der Lore drin ist, in dieser Welt und diese Erwartungshaltung von den alten Teilen
das,
mitbringt, oder?
Das ist meine Befürchtung.
Ich glaube, die drei Spiele, die wir jetzt hatten, also Final Fantasy, Link's Awakening und Shenmue, sind echt komplett anders, wie sie an so eine. Gut, das ist jetzt hier kein Remake, aber ich würde es jetzt trotzdem als Fortführung dieser Nostalgie oder Reiten dieser Nostalgiewelle bezeichnen. Also ich glaube, Link funktioniert für Leute, die auch nichts vorher kennen. Das wird komplett eigenständig auch für Leute funktionieren, die noch nie ein Zelda gespielt haben. Final Fantasy wird, glaube ich, beide abholen. Sowohl Leute, die das Alte nicht kennen, als auch eben die das Alte lieben. Und Shenmue ist aber, glaube ich, explizit wirklich nur für die Leute, die eben diese Serie auch kennen und lieben. Also ich glaube, für mich klingt es unfassbar langweilig, wenn ich auch nicht weiß, was da. Viele sind ja so wie Robin damals eben auch, also Hooked Robin, so, dieser Cliffhanger und so, ja. Das die ist freuen sich ja allein nur deswegen, dass es halt überhaupt mal weitergeht. Aber
Shenmue ist auch so eine sehr, wie soll ich das sagen? Also es ist eine ziemlich spirituelle Geschichte auch. Ne? Also Shenmue ist in der Geschichte der Name von einem alten Baum. Und dieser alte Baum steht für Leben und für Lebenserfahrung und so. Und es geht viel um diese Themen. Und das ist insofern für den Yu Suzuki, der jetzt auch, ich glaube, der ist jetzt 61 oder so. Und der hat halt im Interview gesagt, ich hatte den interviewt und auch vorher noch einen Tag mit dem verbracht. Der hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich je die Chance haben werde, dieses Kapitel nochmal 20 Jahre nachdem. Und das merkt man irgendwie auch, weil dieses Entschleunigte, so, er scheißt einfach drauf, ja. Schnelle Spiele braucht er nicht. Er will halt seine Geschichte, seine Reise erzählen. Und das fußt halt auch auf Erinnerungen, weil er hat früher, als er für Virtual Fighter recherchiert hat, ist er nach China gefahren und nimmt auch viel davon mit. Und es geht viel um diesen Reisecharakter, aber man muss halt auch damit resonieren. Und das ist das Ding. Man muss halt irgendwie sich darauf einlassen, dass man jetzt ein sehr ruhiges, entspanntes Spiel spielt, wo trotzdem natürlich auch immer noch spannende, merkwürdige Sachen passieren können, aber man muss einfach auch wissen, okay, hier kommt jetzt nicht gleich, wie bei Yakuza zum Beispiel, irgendjemand um die Ecke gesprungen und haut mir in die Fresse. Also Yakuza hat ja diese Mischung aus ruhig, schnell, ruhig, schnell und Shenmue ist nur ruhig und deswegen sage ich ganz bewusst Adventure. Also es wird irgendwie immer noch als Action-Adventure und man kann auch kämpfen, das ist aber total völlig nebensächlich. Das kommt so ich hatte einen Kampf gegen so einen alten Herrn, so einen älteren Herrn, der wollte mir die Information, also es ist so, du kommst auf so einen Jahrmarkt in diesem Dorf und die wollen alle irgendwie spielen und er macht dann halt daraus auch ein Spiel. Er sagt so, ja, du musst jetzt, damit ich dir sage, was du wissen willst, musst du mich besiegen. Und das ist natürlich nicht so einfach, also musst du dann zurück zum Dojo rennen und da erstmal lernen und dann stehst du da vor so einem Horse-Stand so und musst dann so die ganze Zeit so Kniebeugen machen, um besser zu werden. Und da sitzt natürlich dann auch ein alter chinesischer Kampfmeister, der dir auch noch kluge Sachen irgendwie sagt, so im Hintergrund im Hof sind Leute, die gerade so trainieren. Weißt du, so die Atmosphäre ist cool und irgendwie sehr ruhig. Und es geht auch nicht darum, ihn zu zerstören. Weil in Yakuza kannst du Leute zertrümmern quasi. Es ist ein Wunder, dass sie leben. Es ist ein sportlicher Kampf. Und am Ende sagt er, ach, hast halt verloren. Rio so, verdammt. Geht weg, klopft sich ab und es geht weiter. Es ist so, das ist das Level von Shenmue. Shenmue ist kein Spiel, wo es irgendwie um Action und Gewalt geht. Und das ist, ich finde es super, weil es genau diesen Stil von früher trifft. Aber ich glaube, da gebe ich dir recht. Ich denke, Leute, die das nie gespielt haben, und ich denke, so wird die Presse auch reagieren, da werden viele sagen, verstehe ich nicht. Mhm. Oder finde ich doof oder sieht hässlich aus. Oder
ja, und auch alleinstehend wird es ja auch nicht mehr funktionieren. Ja, also wenn man die alten zwei nicht kennt, wird es ja auch die Geschichte wahrscheinlich nicht groß.
Aber was Grafik betrifft, also Figuren, ne, der Stil, darüber kann man sich streiten. Ich finde die Umgebung, finde ich, mega gut. Weil sie haben was gemacht, also sie haben sehr wenig Polygonobjekte oder generell sehr wenig Geometrie reingepackt, aber ganz hochaufgelöste Texturen reingetan. Und als ich mit Yu unterwegs war, ich war mit ihm in Aachen, habe dann bin Tag mit dem da rumgelaufen, habe mir aufgefallen, dass er ganz viele Mauern fotografiert hat, so Mauer. Das sind quasi Texturen. Okay. Also das ist, also vielleicht als Inspiration, vielleicht werden die nachgezeichnet, aber so einfach so als Ideengeber. Und ich denke, so sieht er die Welt und das sieht man in diesem Spiel halt auch. Er hat halt einfach diese, so wie die Felsen aussehen und wie Gras aussieht, das sieht wirklich echt gut aus und trägt dazu bei, dass diese Idylle natürlich auch funktioniert, dieses natürliche Naturlandschaft. Da ist halt auch so ein kleiner Bach, der flüsselt da so hin und dann kannst du da, und dann bin ich so, ach, was ist denn hier? Ach, das ist eine Angelstelle. Weißt du, so in diese Richtung geht das. Cool. Bin mir sicher, da passiert noch mehr, aber ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass es so, das ist genau das Gegenteil von Final Fantasy VII. Final Fantasy VII explodiert ab der ersten Minute. Die erste Minute, schon die, sind wir ehrlich, schon die Frisur von Cloud explodiert. Und Shenmue ist halt komplett anders. Shenmue ist so chillo und ist halt eine Reise ins Ich und ich finde das aber spannend, wie das jetzt weitergeht. Das auch, ich glaube nicht, dass es gute Kritiken kriegen wird, nur von Fans. Und ich
glaube, es ist halt auch eine Kickstarter-Kampagne gewesen und das hat ja auch nicht unbegründet, dass man sagt, okay.
Das sage ich jetzt nicht als jemand, weil ich nicht gleich, ich glaube, es wird großartig, aber ich glaube nicht, dass es bei vielen ankommen wird. Das meine ich damit. Habe ich jetzt gerade gesagt, dass die anderen doof sind? Ja, ne?
Nee. Doof? Aber nee, das hast du jetzt 10 Minuten lang erklärt,
warum du verschwindest. Okay, nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt oder so. So meine ich das nicht. Ich glaube einfach, dass bei manchen nicht zünden will, weil die die Vorgänger nicht kennen oder das nicht kommt. Und ich glaube auch nicht, dass das HD-Remaster so viel hilft, weil das ist zu einer Zeit rausgekommen, wo man, wo diese Art von Spiel einfach revolutionär war. Jetzt hat man irgendwie 7 Yakuza-Spiele schon gespielt und die machen im Prinzip dasselbe. Wobei sie auch nicht haargenau dasselbe tun. Also was bei Shenmue auch ganz typisch ist und was in diesem Spiel auch drin ist, alles, was Ryo macht, wird angefasst. Klingt jetzt komisch, aber wenn er eine Blume pflückt, siehst du wirklich aus der Ich-Perspektive deine Hand und dann musst du nochmal drücken, um das zu nehmen. Ja, aber das macht Sinn, weil diese Aktion, wenn das einfach nur ein Knopfdruck ist und du hast die Pflanze dann sofort im Inventar, dann erinnerst du dich nicht dran. Dann ist es so ein Assassin's Creed-Ding, ne? Sammel. Wenn du jetzt aber wirklich diese Blume nimmst oder wie du in Shenmue 1 wirklich deine Finger drauflegst und dann halt wirklich die weiter so, dann wird das plötzlich zu einer Interaktion und dann merkst du das viel mehr. Wenn jetzt nichts Besonderes passiert, vergisst es wieder, aber wenn jetzt in diesem Moment was Besonderes passiert, dann ist es eine Handlung, dann ist man präsenter in dieser Welt. Klingt ganz merkwürdig und sehr meta, aber so, das ist Shenmue, das ist dieses Ding und das war die Vision von Yu und ich glaube, das funktioniert und ich bin gespannt, ob es danach überhaupt weitergeht, ne? Weil eigentlich sollte das Ding ja 7 Kapitel oder so haben.
Nee, das hat er ja schon rund. Alle 20 Jahre jetzt ein Kapitel.
Ja, ich bin gespannt, ob das Shenmue 3 jetzt das letzte Spiel wird und ob da alle Geheimnisse gelüftet werden.
Ob, ob er quasi jetzt ein Ende dann findet.
Für das kann ich, ja. Ich denke, ich würde es, also, weil ich meine, das ist ein anstrengender Job. Also wir wundern uns ja teilweise schon, dass japanische Spieleentwickler sind eh krass, die arbeiten ja noch echt lange. Kojima ist ja auch irgendwie 56 oder was, ne? Also auch relativ alt. Und Suda ist ja auch über 50. Ja, aber. Ist
doch kein Alter.
Nein, aber für, sag mal, das sind ja massive Projekte. Ja, das sind ja massive Projekte. Und wir haben, also, so viele Kreativschaffende, die sowas machen in diesem Alter, irgendwann wird es halt einfach zu
überbordend. Das sind ja dann Head of Studios und so. Also, ich meine, das sind ja.
Ist ja trotzdem anstrengend, ne?
Man kann doch mit 80 noch Spiele entwickeln, warum
denn
nicht?
Ja.
Wir werden auch ich werde mit 80 noch podcasten. Das sage ich dir aber.
Nein, ich meine
ich kriege keine Rente. Mir bleibt nichts anderes übrig.
Cheers. Prost. Ich weiß es nicht. Also der ist sehr glücklich, erschien ja im Interview. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich in diesem Alter wäre, dass ich vielleicht diese Schnelllebigkeit der Spiele. Dass mich das vielleicht.
Ja, aber deswegen macht er ja keine schnelllebigen Spiele. Ja. Aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass dieses Kapitel ein Ende findet, weil es ja eben auch so legendär war, dass es mit einem Cliffhanger aufhört und dann 20 Jahre nichts passiert.
Es ist es ist eine schöne Geschichte vor allen Dingen auch. Und technisch und so sagt man jetzt heute, ja, es ist schwierig, das noch zu spielen und sowas alles. Und es gibt viele Hürden. Aber die Geschichte ist einfach sehr gut, sehr emotional und hat mir damals halt aber auch gezeigt, also es war so um die Jahrtausendwende rum. Und da gab es sowas Vergleichbares halt einfach nicht. Das muss man auch so sehen. Es ist wie mit Final Fantasy auch eins dieser ersten Spiele gewesen, das uns gezeigt hat, hier geht's um Figuren, die man ins Herz schließen kann. Und diese Figuren machen eine Reise und wir begleiten sie auf dieser Reise. Und das ist dieser Symbolcharakter von Shenmue. Und ich finde es so im doppeldeutigen Sinn einfach so spannend, dass Yu jetzt nach 20 Jahren in so einem hohen Alter noch dieses Spiel machen kann und alle haben Bock drauf. Und dass es dann auch genauso wird und es konsequent das zu Ende führt. Also ich bin super gespannt. Natürlich habe ich jetzt nur 45 Minuten gesehen. Das ist 45 Minuten sind, ne, was 10 Minuten. Shenmue, ja. Bei Shenmue ist es halt einfach ein winziger Teil. Aber es hat einen sehr positiven Eindruck bei mir hinterlassen, weil es im Prinzip genau da anknüpft, wo es vorher war. Und ja, weil Ryo einfach, also wenn Gabler-Stapel nicht vorkommt, das Fahren, ne? Also er meinte, der Yu meinte im Interview so, er versteht selber nicht, warum das so geil ankommt. Die haben es einfach gemacht, weil, das jetzt nochmal so abschließend, haben es einfach gemacht, weil er hat früher auch an so Rennspielen gearbeitet und hat gesagt, ja, wir haben diese Engine so, lass uns das doch mal einfach als Gag irgendwie einbauen. Und deswegen kann der Gabler-Stapler ja auch so Sachen machen wie Driften und so ein Zeug. Ne? Und er sagt halt, er hat halt total gelacht, er sagt, ich finde das total witzig und freut sich natürlich auch, dass es so ein legendär ist. Also ja. Viele Leute, die nicht mal Shenmue gespielt haben, wissen, aber kennen das einfach, es ist so ein Meme geworden. Und das hat ihn selber wahnsinnig überrascht. Aber das ist der Grund, also er hat halt die Engine und sagt, es wäre doch witzig, wenn wir das mal einbauen. Und,
aber so entstehen solche Sachen.
So entstehen solche Sachen. Ja, um dich nochmal abzuschrecken, das Staplerfahren ist ein Job in dem Spiel.
Ich weiß,
ja. Also das weißt du, okay. Ja. Er muss halt Geld verdienen und dann muss er halt Stapler fahren. Ja, und wenn du drin in der Web bist, ärgerst du dich, wenn Feierabend ist. Ja, genau.
Sehr
geil. So wie bei Insert Moin.
Ja, apropos Feierabend. Das war's mit der Gamescom für uns. Oder für mich.
Ja, für mich aber auch. Ich war ja auch drumrum.
Ja.
Aber ich war jetzt, diesmal habe ich nicht so viel Präsentation und sowas gemacht. Ich hatte noch ein Interview mit Suda51. Aber das weiß ich, muss ich mal gucken, in welchen Rahmen ich es rausfinde. Ich kann, dann wird es hier natürlich auch veröffentlicht. Oder da würde ich jetzt nicht drauf warten. Da kommt jetzt, das wird wahrscheinlich ein bisschen später im Jahr kommen. Da muss ich erstmal verarbeiten. Super netter Kerl übrigens.
Ja, absolut.
Suda ist ein wirklich extrem sympathischer
Down-to-Earth.
Mann, Down-to-Earth.
Also super das komplette Gegenteil von Kojima. Diese Messe.
Ja.
Kojima war so mit Security und auf der Bühne und Bromance da und gestern bin ich hier heimgelaufen und Suda51 war wirklich um unsere Ecke, haben die ihre Party da gemacht.
Ja, ja, ja.
Habe ich noch PR-Menschen draußen und wir hätten da ohne Probleme da mit dem noch ein Bierchen trinken können. Also komplett unterschiedliche Welten, aber beide.
Suda ist halt auch sich nicht so schade, auch einfach mal dumme Grimassen zu machen, sieht man ja auf jedem zweiten Foto. Und er hat mir wirklich, ich habe einige, da kann ich jetzt nicht so viel, weil das halt ein Artikel wird, aber er hat mir einige wirklich sehr schwierige Fragen beantwortet, jetzt nicht so journalistisch kritisch, so warum sind ihre Spiele scheiße oder sowas, sondern eher so auf persönlicher Ebene, ne? So das Thema Tod und Sterben und so etwas. Und der hat sich total gefreut
über die Fragen gesagt. GamePro, oder?
Ja, ich denke, mit der GameStar wird das irgendwie, aber es wird noch ein bisschen. Es ist GamePro tatsächlich, ne? Hinter den Pixeln ist doch GamePro.
Nee, hinter den Pixeln ist GameStar Podcast.
GameStar. Irgendwo da wird es auf jeden Fall auftauchen. Und das ist auf jeden Fall spannend und hat sich sogar gefreut. Und so offen über solche schwierigen Sachen zu reden, sonst kriegst du immer so PR-Gewäsch zu hören. Und aber bei manchen Entwicklern, die so einen bestimmten Status erreichen und Zenit, merkst du einfach, die können antworten, was sie wollen. Und da hatte ich jetzt bei Suda und bei Yu auf jeden Fall den Eindruck, du hast dich erstmal die ganze Zeit irgendwie Weingummi reingefüllt. Fand ich voll geil. Irgendwie, da saß er ganz entspannt. Gut, ich war ja auch einen Tag mit ihm unterwegs, der wusste, dass er das machen kann, aber das stell dir mal vor. So ins Rahmen, also.
Ja, deutsche Weingummis sind.
Ja, die sind, ja, glaube ich auch, dass die echt.
Nehmen sich alle hier große Packungen mit.
Ja, wir sind mit im Interview und so. Und super locker, ist super sympathisch. Also. Und Kojima hatte ich den Eindruck nicht so, ne? Habe ich jetzt euren Cast noch nicht gehört, aber eher. Nee,
es hat da ein Rockstar-Level jetzt geworden. Also, kommst halt schwer noch ran, ja. Gut, aber das war's mit der Gamescom. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesen leidigen Podcast.
Bei diesen langen Ausführungen über Shenmue.
Nein, bitte unterstützt mich in Discord. Es muss ja mehr Fans von Shenmue geben. Also, würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, das wird ganz kontrovers.
Es polarisiert, glaube ich.
Polarisiert auf jeden Fall hart. Es kommt im Oktober, lass mich nicht lügen. Es kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch. Mhm. Und es wird, das eine Lager wird sagen, Achtung, altbacken. Mhm. Und das andere Lager wird sagen, ist genau das, was ich will. Ich werde gar keine Kritiken lesen.
Also nee.
Ich werde es einfach spielen und es genießen.
Das ist ein Spiel, was, glaube ich, da nicht irgendwie greifbar ist.
Das interessiert, Schema. Das ist wirklich so, es muss in seinem eigenen geschlossenen Universum existieren, nämlich nur da, wo Yu mit dem Gabler-Stapler dazu kann.
Das heißt, wir machen jetzt hier den Laden dicht. Wir gehen jetzt noch gemütlich was essen.
Ja, oh, ich habe Hunger.
Ja. Und das war's mit der Gamescom hier bei Insert Moin. Morgen, wie gesagt, am Samstag ab 10 Uhr am Kennedy-Ufer. Das ist direkt am Rhein, also in der Nähe von der Gamescom. Wenn man da, ich habe auch Google Maps-Koordinaten geschickt, auf Facebook, auf einer Eventseite angelegt, da wo wir letztes Jahr auch waren, für die Leute, die dabei waren. Das ist relativ einfach zu finden. Das sind da so Stufen am Rheinufer. Und wenn wir das Wetter so haben wie diese Woche, dann wird es sehr, sehr gemütlich. Micha ist auf jeden Fall ab 10 Uhr da. Ich muss noch mal kurz auf die Messe kommen, dann aber auch so gegen 10, halb 11 spätestens dazu. Und dann essen wir ein paar leckere Croissants, würde ich sagen, und trinken Kaffee.
Vor allen Dingen wird das Croissant in den Kaffee getrunken und dann gegessen. Das schmeckt am allergeilsten. Ich wusste es, dass ich ihn damit kriege.
Ja. Mit diesen Bildern soll ich jetzt hier einschalten.
Slow-Mo. Final Fantasy Slow-Mo.
Darf ich die Pause-Taste vorher drücken?
Das bleibt immer so stehen, weil du keine AP mehr hast.
Ich drücke vorher die Pause-Taste und ramm dir Clouds Frisur ins Auge.
Ja, die ist wirklich, weißt du, ganz kurz abschließend, wissen wir, warum der Charakterdesigner die Frisur ausgewählt hat? Damit der Spieler sofort bemerkt, dass Cloud eine besondere Rolle in der Story hat. Mhm. Der sollte eigentlich eine Glatthaarfrisur haben. Und dann haben sie bemerkt, irgendwie sieht er nicht besonders aus. Also haben sie ihm das
gegeben. Der muss Spikes haben.
Ist abgefallen, ja. Und seitdem ist das irgendwie...
Ich glaube, die wollten dem einfach eine sehr feine Haartextur geben, aber die Polygonanzahl hat dann dafür gesorgt, dass ein Regler schief eingestellt war und dann standen die Haare in die Luft.
Das kann ich nicht. Ja, es war ein Versehen. Er hat einfach nur der Charakter gesagt, genieße, als er diesen Regler hochgeschoben hat. Und dann kam irgendjemand vor, das sieht abgefahren aus, machen wir. Und das ist...
So war's.
Ihr habt es bei Inside Moin zuerst gehört.
Gut, wir sehen uns morgen. Viel Spaß noch, falls ihr nochmal auf die Gamescom geht am Wochenende. Wir hören uns dann, oder ihr hört Micha dann nächste Woche ein bisschen mehr als mich. Vielleicht tauche ich da irgendwie mal auf. Mal gucken. Übernächste, genau, wir machen eine Woche
Podcast-Pause. Eine Woche Pause. Wir machen eine Woche Pause. Ich brauche ein bisschen Zeit, das vorzubereiten.
Eine Woche Podcast-Pause. Das heißt, wir hören uns Anfang September wieder. Macht's gut, bis morgen.
Bis morgen. Ciao.
Bis morgen. Ja, in echt.
In echt. Tschüss. Ja. Tschüss. Hätte ich fast ins Mikro gerührt.